ARD.
Und wie schön es wäre, wenn so ein Thema doch auch einfach ganz normal in unserer Gesellschaft Raum findet.
Tatsächlich schwanger. Alles, was ihr jetzt wissen müsst. Ein Podcast von Enjoy vom NDR.
Hallo, schön, dass ihr den Weg gefunden habt zu uns in die ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr uns hört. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge. Wahrscheinlich seid ihr gerade schwanger oder ihr seid der Partner oder die Partnerin von einer Schwangerin. Ausdrücklich an alle hier herzlich willkommen. Dafür machen wir das hier. Tatsächlich schwanger ist der Podcast, den ihr jetzt in dieser besonderen Phase braucht. Hier kriegt ihr das, was euch die ganzen Internetforen, in die man ja so versinken kann, nicht bieten können. Geprüfte, aktuelle und kompakte Antworten auf eure Fragen.
Oh yes.
So, und jetzt stellen wir uns noch mal kurz vor.
Ich bin Tim, arbeite für den Radiosender Enjoy, habe selber 2 Kinder und stehe hier im Podcast für die Rolle aller Partner und Partnerinnen. Und die Rolle der Mutter, die wird hier vertreten von dir, Lucy.
Hallo.
Du bist Mama von einem Kind und arbeitest als Wissenschaftsjournalistin hier im Norddeutschen Rundfunk.
Und was uns hier im Podcast ganz wichtig ist, ist die medizinische Sicht auf die Themen. Deshalb ist Manuela hier. Sie beantwortet ja alle medizinischen Fragen, hat nach Studien geschaut und bringt eben ganz viel Fachwissen rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt mit. Du bist Ärztin im Krankenhaus, aber hast auch eine eigene Praxis.
So ist es. Und heute bin ich noch in einer ganz besonderen Rolle hier mit dabei. Ich habe nämlich auch eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin gemacht.
Genau, das hast du bisher noch nicht erwähnt, aber genau. Es lohnt sich eben, das heute zu erwähnen. Wir sprechen nämlich über ein trauriges Thema, das aber eben auch zur Schwangerschaft gehören kann. Wir wünschen euch allen eine Bilderbuchschwangerschaft, aber es ist eben nicht immer wie im Bilderbuch. Und darüber reden wir heute. Es geht um eine schmerzliche Erfahrung, die aber viel häufiger vorkommt, als du vielleicht auch denkst oder viele andere denken. Tim und ich haben es schon erlebt. Es geht darum, was ist, wenn eine Schwangerschaft nicht so endet, wie wir uns das alle wünschen. Also es geht um das Thema Abort. Viele kennen das auch als Fehlgeburt. Das ist ein Wort, das wir hier im Podcast eigentlich nicht nutzen. Warum, erklären wir gleich nochmal.
Wir wollen mit der heutigen Folge alle von euch ansprechen. Vielleicht hast du aber selber mal einen Abort erlebt oder bist jetzt gerade schwanger und hast vielleicht Angst. Wir wollen natürlich keine Angst auslösen. Ich möchte dir aber einmal erzählen, warum mir so wichtig war, diese heutige Folge hier zu drehen. Als ich gefragt wurde, ob ich bei dem Podcast mitmache, ich glaube, ich habe euch das noch gar nicht erzählt, habe ich gesagt, ich mache nur mit, wenn wir eine Folge Abort drehen. Habe ich erstmal so ein bisschen komische Blicke bekommen. Warum? Das ist doch gar nicht so häufig. Und es ist eben doch etwas häufiger und mir wäre total wichtig, dass einmal alle etwas davon gehört haben. Ich glaube nicht, dass man sich darauf vorbereiten kann, so emotional. Es ist immer ein trauriges Thema, aber das ist eigentlich so ganz eiskalt erwischt. Und vor allem möchte ich, dass sich alle gesehen fühlen, die einen Abort erlebt haben und vielleicht noch nie mit jemandem darüber sprechen konnten.
Und wenn euch das Thema jetzt sehr, sehr nah ist und ihr vielleicht die Infos hier in dieser Folge, die Manu für euch hat, trotzdem nicht verpassen wollt, dann könnt ihr zum Beispiel jemanden anderen bitten, für euch die Folge zu hören und euch mit den Infos dann danach zu füttern. Oder ihr schaut einfach mal auf ndr.de/tatsächlich schwanger, tatsächlich mit AE. Und da haben wir euch auch viele Infos einfach nochmal ganz nüchtern und übersichtlich zusammengefasst.
Wir starten jetzt erstmal aber mit einer Begrifflichkeit. Ich habe es ja gerade schon gesagt, dass wir hier Abort statt Fehlgeburt sagen. Manu, erklär nochmal bitte warum.
Abort ist der medizinische Begriff für Fehlgeburt und wir wollen diesen lieber nutzen, weil wenn wir uns das Wort Fehlgeburt einmal anschauen, ist am Anfang schon irgendwie Fehler dabei und wir wollen weg davon, darüber nachzudenken, dass man etwas falsch gemacht hat. Das kann ich dir nämlich hier schon sagen, das hast du sehr wahrscheinlich nicht. Was heißt Abort? Abort ist, dass du dein Kind verlierst in einer Zeit, wo es noch nicht lebensfähig gewesen wäre, also in den ersten 22, 23 Schwangerschaftswochen. Und ich kann dazu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dir das passiert, in den ersten 12 Wochen am höchsten ist. Also danach wird es immer seltener und jeden Tag, der vergeht, also auch morgen schon, ist es viel unwahrscheinlicher, dass du dein Kind verlieren wirst.
Aber das ist halt der Grund, weshalb man in den ersten 3 Monaten halt eher nicht erzählt, dass man schwanger ist, weil man eben auch vielleicht Angst hat, das Kind zu verlieren und sich dann eben auch fragt, warum und sich vielleicht die Schuld gibt. Wir sprechen deshalb in dieser Folge über die frühen Aborte. Manu, trotzdem nochmal eine kurze Begriffsklärung. Es gibt ja noch die stille Geburt. Kannst du das nochmal kurz erklären?
Die stille Geburt, und das ist jetzt echt nochmal ganz schön hart, bezieht sich auf den Begriff, wenn ein Kind geboren wird, was hätte leben können. Also wenn man sich das so vorstellt, du bist kurz vor deinem errechneten Termin und dann kommt ein Kind auf die Welt, das dann schreit, und stille Geburt bezieht sich auf diese Zeit, wo es geboren wird und eben dann nicht lebt.
Zwei Begriffe, die so gar nichts mit Medizin zu tun haben, die ich aber sehr schön finde in diesem Kontext, sind einmal Sternkinder. Das sind eben Kinder, die nicht auf die Welt gekommen sind, und man sagt, die sind direkt in den Himmel geflogen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde,
das hat was Tröstliches.
Ja, 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 total. Und dazu gibt es noch den Begriff Regenbogenkind. Das steht symbolisch für die Kinder, die dann in der Folgeschwangerschaft dann ja auf die Welt kommen, und die gehen sozusagen über den Regenbogen, und das steht so symbolisch für, du hattest eine schwere Zeit, es gab einen Sturm, es gab Regen, und danach ist der Regenbogen da und du hast dein Baby hoffentlich im Arm.
Das ist echt schön irgendwie, ne?
Ja, finde ich schon. Also das ist nochmal so von diesem medizinischen, geht das einfach nochmal so weg, so ein bisschen, finde ich, in die Gefühlslage.
Ja, voll schön. Und jetzt nochmal von der Gefühlslage ein bisschen zu Zahlen. Wir haben jetzt ja schon ganz häufig gesagt, es ist total oft, und vielleicht erinnert ihr euch auch an unsere erste Folge, da haben wir das schon mal erwähnt in Zahlen. Wenn wir jetzt alle Menschen betrachten, die schwanger sind oder waren, dann hat etwa die Hälfte der Frauen im Leben einen Abort erlebt. Das ist also wirklich was sehr, sehr Häufiges, wenn ihr mal im Freundeskreis rumfragt oder selber betroffen seid. Wenn du jetzt aktuell schwanger bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am Ende ein gesundes, lebendes Kind hast, 90%. Also für jede einzelne Schwangerschaft ist das gar nicht so häufig. Mhm. Aber oft ist man mehr als einmal schwanger, und dann ist das wiederum ein häufiges Thema.
Ja, ich war dreimal schwanger, ne? Also ich hatte
ein Kind.
Genau, und habe ein Kind. Aber ich war eben dreimal schwanger, und das ja auch alles innerhalb eines Jahres, ne? Also ich finde es erstmal cool, dass ich überhaupt dreimal schwanger war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das ist ja auch erstmal, man muss ja auch erstmal dahin kommen.
Genau, wir haben schon gesagt, es ist wirklich ein Thema, über das man mehr sprechen sollte, und vielleicht machen wir mal den Anfang, weil du hast es eingangs schon gesagt, Lucy, wir beide haben das auch erlebt. Bei uns war es so, dass wir uns bei der ersten Schwangerschaft mit dem ersten Kind, da haben wir uns schon noch wirklich Gedanken gemacht, was ist, wenn das jetzt schief geht und so, und hatten das so im Hinterkopf. Aber das war alles so unkompliziert, dass wir dann bei der zweiten Schwangerschaft uns darüber gar nicht mehr so viele Gedanken gemacht haben. Und da ist es dann relativ früh, also noch vor der 12. Woche, aber so gewesen, dass das Kind, da hat sich kein Herzschlag entwickelt. Und das kam für uns super überraschend. Also es war einfach so ein Routine-Ärztin-Besuch von ihr. Da war sie auch alleine, weil Corona zu der Zeit geherrscht hat. Und das werde ich nie vergessen, wie sie mich dann auf einmal anrief und mir mitgeteilt hat, da hat sich bei dem kleinen Lebewesen kein Herzschlag entwickelt. Und das kam völlig überraschend. Es war auch nicht so, dass sie vorher irgendwas gespürt hat oder so, oder dass man schon mit einem mulmigen Gefühl zur Ärztin gegangen ist. Und es war dann für uns echt auf einmal eine Situation, mit der wir uns da gar nicht so auseinandergesetzt haben und dann auf einmal das erste Mal konfrontiert wurden, weil wir hatten die ganze Zeit im Hinterkopf, wie die erste Schwangerschaft war, und haben gedacht, ja, jetzt wird's auch wieder so toll, jetzt werden wir zum zweiten Mal Eltern und alles klappt ja reibungslos. Und da auf einmal aus diesem Himmel der Glückseligkeit herausgeholt zu werden und so auf dem Boden der Tatsachen zu landen, das war wirklich extrem schwierig. Vor allen Dingen war es für uns als Paar auch schwierig. Ich kann gleich nochmal sagen, was der Partner in so einer Rolle tun kann oder was ich in dieser Rolle getan habe und gefühlt habe und was so meine Probleme waren. Aber ich würde jetzt erstmal vorschlagen, dass wir, Lucy, anhand von deiner Erfahrung in das Thema einsteigen, weil das, was uns beide unterscheidet, ist, dass du es auch körperlich erlebt hast.
Ja, und das war eine so krasse Erfahrung bis dahin, weil ich hatte auch bis dahin kaum Probleme irgendwie mit PMS oder irgendwie so. Also ich hatte so kaum Krämpfe im Unterleib, so mal eine brauchte mal eine Wärmflasche oder so. Und von daher war das schon ein sehr einschneidender Moment für mich. Aber ich fange auch mal an, wie wir es eigentlich gemerkt haben. Da ging es uns genauso. Da ging es mir.
Hast du was gemerkt?
Nee, ich habe es eben nicht gemerkt. Es war genauso wie bei Sarah, dass ich beim ersten Mal bei der Frauenärztin, da gab es noch keinen Herzschlag, aber das ist ja auch okay in der fünften, sechsten Woche oder so. Und da meinte sie so, ja, machen Sie sich keine Sorgen, dann machen wir noch einen Termin für nächste Woche. Das wird schon. Ja, habe ich auch gedacht, das wird schon. So. Und dann trotzdem war es schon so ein bisschen so, das gibt's übrigens, dass noch nicht gleich ein Herzschlag da ist. Und dann war ich eine Woche später da und dann meinte sie so, oh ja, wenn jetzt kein Herzschlag da ist und dann ist es auch noch geschrumpft. Ne?
Hat sich nicht weiterentwickelt.
Und das war beide Male so ungefähr in der achten Woche dann letztendlich. Genau, also auch noch innerhalb dieser ersten drei Monate. Und das Ganze nennt man ja, Manu, Missed Abortion, ne, oder?
Genau, Missed so Abortion, also dass einfach kein Abort stattfindet, sondern einfach die Schwangerschaft nicht weitergegangen ist, deswegen dieses Missed.
Genau, Missed, weil ich hatte ja dann nicht auf einmal so Blutung genau. oder so, sondern
einfach nicht.
Es wurde festgestellt und das ist vielleicht auch ein ganz schräger Moment. Also du weißt irgendwie, es entwickelt sich etwas nicht weiter, das Baby entwickelt sich nicht weiter in dir, du hast es aber noch in dir drin. Und dann ist ja die Frage, was tun? So. Und meine Gynäkologin meinte dann so, pass auf, es ist auch eine Typsache, es sieht so eigentlich alles ganz gut aus. Ich kann dir jetzt eine Überweisung geben, dann kann man das absaugen lassen oder du wartest.
Und genau, es gibt so mehrere Optionen, dass du eine selbstbestimmte kleine Geburt machen kannst. Also es ist nicht immer die OP. Und wie ist es dann bei dir weitergegangen? Wie hast du dich da entschieden? Hast du auch Medikamente empfohlen bekommen?
Nee, habe ich nicht. Und ich habe mich fürs Warten entschieden. Ich habe gedacht, ich gebe meinem Körper und diesem kleinen Embryo die Zeit, die er braucht. So. Und das war aber auch echt... Oh, also das hat ja auch irgendwie 2-3 Wochen dann gedauert.
Die Wartezeit.
Die Wartezeit ist schon ganz schön krass, so, weil du weißt nicht, geht es jetzt los? Du bist immer so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung. Letztendlich bin ich aber total froh, dass ich es gemacht habe, weil ich es wirklich gespürt habe. Ich habe diesen Abgang gespürt und ich habe dann einen Tag vorher so ein bisschen was gemerkt. So, also mir ging es so ein bisschen schlechter schon. Und dann waren es quasi 24 heftige Stunden. Da lag ich wirklich im Bett und ich hatte Kontraktionen, also ich hatte so wehenartige Schmerzen. Jetzt im Nachhinein weiß ich natürlich, was Wehen sind, aber das war halt viel, viel heftiger, als wenn ich irgendwie meine Tage habe. Irgendwie mal 100 so ungefähr. Und ich habe so das erste Mal auch was gemerkt, so was mein Körper eigentlich kann. Und beim zweiten Mal, ich habe das ja zweimal erlebt, beim zweiten Mal habe ich mich dann auch mal getraut, dann zu gucken, als es rauskam, was kommt da eigentlich aus mir raus? Also vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen too much information an dieser Stelle, dann skippe, aber beim zweiten Mal war ich dann doch so neugierig und habe einfach gesagt, okay, alles klar, ich hatte das ja schon einmal durch, was liegt da jetzt eigentlich in meiner Toilette? Und es war dann, ja, Manu, du kannst das ja nochmal fachmännisch gleich ergänzen, aber es war dann so ungefähr die Größe eines Tampons und hatte so eine Eihülle, würde ich sagen. Mhm. Und da war das dann wahrscheinlich drinne.
Ja, ne? Das kann so sein.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass dann auch wirklich zu sehen, macht es auch nochmal irgendwie realer zu sehen, was ist da eigentlich jetzt in der Zeit gewachsen.
Es macht es aber auch alles so ein bisschen mehr begreifbarer. Also nicht nur dieses Blut einfach, was da so auch schwallartig dann, wenn es so heftig ist, dann auch rauskommt. Also bei mir war es so, ne? Es ist natürlich auch mal, wenn du in der fünften Woche einen Abgang hast und einen Abort
sicher
hast.
Sicher bei allen ein bisschen anders.
Es ist halt bei allen
ein bisschen mehr
anders,
als deine Periode sozusagen.
Ja, genau. Bei mir war es dann wirklich auch so ein paar Stunden einfach heftig, genau.
Du hast jetzt beim zweiten Mal ja schon die Erfahrung gehabt vom ersten Mal. Gab es das denn auch in deinem Freundeskreis schon, dass du irgendwie da mit Leuten reden konntest?
Ja, aber wisst ihr was? Witzigerweise hatte eine sehr gute Freundin von mir einen Abort, 3 Monate vor mir oder so. Und ich habe das trotzdem aber nicht für mich irgendwie auf dem Schirm gehabt oder wir hatten das nicht auf dem Schirm gehabt. Wir sind also so wie ihr auch total happy und naiv da rangegangen und eigentlich ja gut, Zuversicht, ne? So richtig zuversichtlich sind wir da rangegangen und gesagt, ja, cool. Und haben uns ja auch im Kopf schon ganz viele Sachen ausgemalt. Wir haben uns auch schon eine Wohnung angeguckt, eine größere und solche Sachen. Also wir waren wirklich so, ah ja, cool. Und dann, hey, ganz ehrlich, wir haben ja schon über den ET gesprochen. Sobald du das erste Mal bei der Frauenärztin bist und das ausgerechnet wirst, geht im Kopf ja so ein richtiger Film an.
Und weißt du, dass ich das total schön finde? Weil am Ende ist es so, dass es ja völlig egal ist, wie es ausgeht, weil diese Zuversicht und diese schönen Momente hast du ja scheinbar, deine Augen glänzen ganz doll, für immer eigentlich im Herzen, weißt du?
Ja, voll.
Doch. Und ich finde, man kann ruhig einfach mutig sein und daran glauben, dass alles gut ist.
Ja.
Weil dieses Gefühl, wie es sich anfühlt, dass sich drauf zu freuen und so, das bleibt ja für immer, selbst wenn das Ende traurig ist. Also man kann jetzt ja auch nicht die ganze Zeit irgendwie besorgt und ängstlich sein, dann verpasst man auch diese Momente irgendwie, dass man so glücklich war, oder? Also weil dieses ein bisschen glücklich sein, ja, das macht die Trauer nicht schlimmer, glaube ich. In meiner Beobachtung sind so traurig, dieses Level, was danach kommt, ist bei allen sehr individuell. Mhm. Und es ist nicht schlimmer, wenn man sich schon mal richtig doll gefreut hat und richtig mutig in die Zukunft geguckt hat.
Nee.
Sodass, ich freue mich, dass du das gerade so erzählst, weil ich immer alle ermutige, sich einfach wirklich darauf zu freuen und einfach davon auszugehen erstmal, dass alles gut ist, weil man diese Erinnerung eigentlich für immer behält, ne? Und Traurigkeit ist nicht nur schwarz, es kann ja auch was Schönes sein, so eine schöne Erinnerung zu haben. Hey, guck mal, wir waren so crazy, wir haben uns schon eine Wohnung angeguckt und deine Augen glänzen dabei und das ist irgendwie total schön.
Und diese Zuversicht, die wollen wir hier auch gar keinem nehmen. Das, was wir wollen, ist, dass man sich einmal mit dem Thema befasst und weiß, naja, es kann eben vorkommen. Und bei uns war das auch ein Thema mit dieser Freude und dieser Zuversicht, weil zur Geschichte gehört auch, dass Sarah nach dem Abort dann relativ schnell wieder schwanger geworden ist.
Mhm.
Und da war dann schon erstmal eine gewisse Nüchternheit da, zu sagen, naja, mal gucken, ob es diesmal gut geht. Und diese Freude und so, die kam auch, aber die kam dann etwas später als bei der ersten Schwangerschaft. Aber sie kam. Also auch da können wir nochmal Zuversicht geben.
Ich habe das ja schon so ein bisschen angedeutet, das ist jetzt eine Möglichkeit, das zu Hause zu machen, zu warten. Manu, kannst du noch mal ein bisschen mehr Infos zu der anderen Möglichkeit geben im Krankenhaus?
Ja, im Grunde hast du, wenn du einen Abort hast, drei Optionen. Das eine ist, du wartest einfach, bis es alleine losgeht und das wird es irgendwann tun. Es ist gar nicht gefährlich für dich jetzt als Person, kann gar nichts passieren, es geht irgendwann los und so wie du auch berichtest, du hattest ja erst ein bisschen Beschwerden, ne? Sonst ist immer so die Angst, man steht quasi an der Kasse im Supermarkt und es blutet einfach so los. So ist es ja wahrscheinlich nicht, sondern man merkt vorher ein bisschen was körperlich und merkt schon, oh, jetzt geht's irgendwie los. Nur drauf zu warten kann natürlich 3 Wochen, hast du erzählt.
Ja.
Ist ja schon sehr belastend, ne? Die zweite Option ist zu sagen, man unterstützt das medikamentös. Also du kannst Tabletten bekommen, um diesen Beginn vorzuziehen. Das heißt, das müsstest du bei deiner Ärztin abklären, die Medikamente mitbekommen und dann kannst du selbstbestimmt zu Hause die Tabletten einnehmen. Und die dritte Option ist, dass du eine Operation bekommst, Saugkuretage nennt man das medizinisch, das ist ein ambulanter Eingriff. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, darüber nachzudenken, welche dieser Optionen sind für dich die richtigen. Ich glaube, der Weg zu Hause alleine, hattest du da gute Begleitung, ist immer so die Frage, wie macht man das, ne? Zu Hause hat man da die Option, ist für einige die richtige Version, für andere ist das gar nicht der richtige Weg. Die wollen eher das so in Anführungszeichen schneller hinter sich bringen, weil man sich das gar nicht vorstellen kann, einfach darauf zu warten. Und ich glaube, da ist die medizinische Aufklärung und das Wissen über diese Option auf jeden Fall wichtig, dass du mehrere Optionen für dich hast und schaust, was du brauchst.
Lucy, bist du damals auch so aufgeklärt worden? Also wurden dir die ganzen Möglichkeiten genannt? Also was hättest du dir von ärztlicher Seite gewünscht in dieser Situation?
Also über die Option bin ich schon aufgeklärt worden, aber was an mir total vorbeigegangen ist, dass ich ja eigentlich schon auch in dieser Zeit hätte mir eine Hebamme suchen können, die mich ja auch dabei begleitet. Also wäre nochmal was anderes gewesen, die Frage, ob ich auch eine gefunden hätte. Aber dieses, hey, du hast auch ein Recht auf eine Hebamme, wenn du einen Abort hast sozusagen oder vor dir hast.
auch da können die natürlich helfen und auch da haben die Fachwissen, das einem helfen kann.
Ja, und du hast jemanden, der dich begleitet, halt mit Fachwissen.
Genau, darauf spielte ich ein bisschen an. Ja. Wer begleitet dich denn zu Hause, wenn du vielleicht beim zweiten Mal, hast du ja gesagt, du kanntest das alles schon, warst so ein bisschen schon darauf vorbereitet, was passiert, aber wer begleitet dich in dieser ersten Variante? Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Thema.
Und redet auch mit dir darüber. Also, genau. Das ist ja auch der Punkt. Also du kannst ja mit deiner Partnerin oder mit deinem Partner darüber reden, der hat aber auch irgendwie einen Anteil an Traurigkeit, an Frustration, der kann dir nicht helfen in dem Augenblick.
Und es setzt auch voraus, dass man einen Partner oder eine Partnerin
genau,
hat.
Genau, das kommt auch noch dazu. Ja. Also so. Und dann ist immer die Frage, wir haben es ja schon ein bisschen gesagt, so Tabuthema immer noch, damit kommt man jetzt irgendwie nicht abends beim Abendessen irgendwie im Restaurant und sagt, ey, wisst ihr was, ich weiß gar nicht, vielleicht habe ich heute ein Abort oder morgen oder übermorgen oder so, sondern das ist ja eben mit diesen ganzen Sachen drumherum, mit dieser Vorstellung, wie dieses Leben hätte aussehen können, das sind so viele Sachen, glaube ich, da kann einfach eine Hebamme eine richtig gute Stütze sein. Oder wenn es das eben nicht ist, such dir doch eine Freundin oder einen Freund oder wo du wirklich das Gefühl hast, alles klar, ist ein Mensch, der mich einfach sehr gut begleiten kann in dieser Zeit.
Und wie schön es wäre, wenn so ein Thema doch auch einfach ganz normal in unserer Gesellschaft Raum findet, oder? Also sonst, wenn du Richtung Geburt gehst, dann fragen ja auch, und spürst du schon was und so? Mhm. Da ist das ganz normal, dass alle drumherum sich um einen so ein bisschen kümmern und sorgen. Und wie schön es einfach wäre, wenn das auch schon in so einer Situation wäre. Hätte dir das auch gut getan?
Ja, schon, auf jeden Fall. Also ich war ganz überrascht, dass viele hinterher gesagt haben, ach so, ja, Abort, ah ja, klar, hatten wir auch.
Mhm. So war auch meine Erfahrung, dass wenn man dann selber in der Situation ist und das vielleicht auch ein paar Mal anspricht, dann merkt man auf einmal, dass das viel mehr Menschen passiert ist, als man selber so denkt. Ich hatte noch eine Frage, weil man hat gerade gesagt, mit wem will man drüber reden, mit wem auch lieber nicht. Also mit meiner Chefin und Chef würde ich jetzt ungern darüber sprechen. Wie hast du das bei der Arbeit gemacht? Hast du dich krank schreiben lassen?
Nee, ich habe gar nicht darüber gesprochen. Ist ein Fehler im Nachhinein, würde ich sagen. Also kommt natürlich immer aufs Verhältnis drauf an. Aber ich glaube, ich hätte das schon sagen können, um so eine Awareness dafür auch zu schaffen. Also so, dass und mich dann eben auch hätte krank schreiben lassen müssen. Gut, nun bin ich selbstständig, das ist immer noch was anderes, so, aber ich hätte das, glaube ich, auch bei meinen Auftraggeberinnen und Gebern auch sagen können, ey, ich falle jetzt erstmal aus, ich war schwanger und jetzt bin ich es eben nicht mehr, weil ich eine Fehlgeburt hatte. Und damit das nicht so einfach unter den Tisch fällt. Also ich bin dann halt eben, ich war halt auch einfach nicht so leistungsfähig in dieser Zeit. Ich dachte halt so, ja, okay, ich bleib jetzt irgendwie 1-2 Wochen zu Hause und danach arbeite ich wieder. Das gibt mir ja vielleicht auch Sinn und es gibt mir auch eine Struktur. So finde ich auch erstmal einen guten Ansatz. Was es aber auch mit mir gemacht hat, dass ich so ein bisschen verdrängt habe. Dass mich das ja auch körperlich so mitgenommen hat, also über diese paar Stunden hinaus. Und eben auch vor allem mental. Also ich habe dann erst, ich glaube, ja, doch nach der zweiten Schwangerschaft habe ich mir dann Hilfe geholt. Also dann eben auch aus dem eigenen Portemonnaie bezahlt, ne? Und habe mir einfach ein paar Stunden Therapie, würde ich sagen, nennt man das dann einfach, gegönnt. Und gesagt hat, ey, ich glaube, wir müssen hier mal kurz was klären. Ich habe hier Dinge erlebt,
die gar keinen Raum gefunden haben.
Ja, ich meine, das äußert sich bei jedem anders. Ich habe einfach super viel geweint. Ich habe ja total viel geweint. So, ich habe in der Zeit gar nicht so viel geweint. Aber die Monate danach habe ich ganz viel geweint. So, und dann immer so ohne Grund. Ja, nee, der Grund war irgendwie schon klar. So.
Ja, und wir hatten in der letzten Folge ja über diese Mutterschutzzeit gesprochen nach einer Geburt. Und leider gibt es ja gar keine Mutterschutzzeit nach einer kleinen Geburt. Ne? Da sind ja jetzt viele dabei, das vielleicht zu ändern, dass man es vielleicht anpassen kann. Dann hätte es ja automatisch auch mehr Platz in der Gesellschaft, wenn man Mutterschutz hat und du dich gar nicht krank melden musst dann. Ne? Mhm. Das ist ja schön. Also hoffentlich ist auch das, wenn jemand das in ein paar Jahren hört, auch Vergangenheit, dass man sich krank schreiben musste oder vielleicht gar nicht sofort zur Arbeit gegangen ist. Und ich habe auch mal gehört, es gibt so, ich glaube in den USA, so kleine Buttons, die du dir dran machen kannst, wo klar ist, ich habe gerade was erlebt, mir geht's gerade nicht gut auf der Arbeit, dass vielleicht andere Rücksicht auf dich nehmen, wenn du wieder arbeiten gehst und du dann nicht vollbeladen wirst mit Arbeit. Oder du machst dir einen kleinen Button, ja, ich brauche eine Umarmung oder ich bin vielleicht eher nicht so die Umarmungsperson, lieber nicht, aber nimmt einfach Rücksicht, dass es mir nicht gut geht. Das wäre doch schön.
Mir schwebt die ganze Zeit noch so ein Sonderfall vor, sicher, das kommt selten vor, aber was ist, wenn ich eine Mehrlingsschwangerschaft habe, also Zwillinge, Drillinge, und davon entwickelt sich eins der Kinder nicht weiter oder stirbt? Was passiert dann?
Das verbleibt einfach im Bauch der Mutter und da kann auch gar nichts Gefährliches passieren, weder da für die anderen Kinder in der Gebärmutter noch für die Mutter selbst. Und das kommt dann mit der Geburt auf die Welt, häufig so am Mutterkuchen dran, je nachdem, in welcher Schwangerschaftswoche das passiert ist.
Es wird einfach mit den Wehen sozusagen geboren. Ah, okay.
Und dann kann man sich eben auch überlegen, möchte man sich das anschauen oder will man es bestatten lassen oder
So bei Lucy und meiner Freundin gab es jetzt keine Warnsignale, aber kann es das denn geben? Also gibt es so Anzeichen, an denen ich vielleicht schon frühzeitig erkennen kann, da sollte ich vielleicht mal was checken lassen?
Im Grunde ist es das Stadium, auf das dann Lucy ja gewartet hat, bewusst, weil du ja schon einen Ultraschall gemacht hattest, wo festgestellt wurde, das Kind hat sich nicht weiterentwickelt. Und das sind dann eben Blutungen oder Unterleibskrämpfe. Da geht dann der Abort schon richtig los. Es gibt aber auch mal den Fall, dass man Blutungen hat und das Herz noch schlägt. Das kann auch sein. Das ist sogar sehr häufig, dass man mal eine Blutung hat. Das ist nicht automatisch dann ein Abort. Häufig hört die Blutung einfach auf und es geht alles ganz unkompliziert weiter. Fast jede 10. Frau hat eine Blutung in der Schwangerschaft und trotzdem geht alles gut aus. Das sind so die Symptome im Grunde genommen, eben Blutung, Unterleibskrämpfe oder eben einfach die Diagnose im Ultraschall. Wenn du Symptome hast in deiner Schwangerschaft, ist es super wahrscheinlich, dass es kein Abort wird, ne? Denn für jede einzelne Schwangerschaft wird es in 90% ganz unauffällig weitergehen. Das heißt, ich würde da jetzt einfach erstmal schauen und gucken, wie kann man sich entspannen und eher da
nicht anfangen, das irgendwie in eine Suchmaschine einzutippen, dann wird man wirklich wahrscheinlich
und Blutung
wahnsinnig.
Ist wirklich total oft. Da stehen ganz viele immer total panisch bei der Frauenärztin, Frauenarzt und meistens ist dann wirklich nichts.
Und was ja auch immer so ein bisschen ja wie der Elefant im Raum steht, ist ja die Frage, hätte ich es verhindern können? Bin ich selbst schuld dran? Kann man das verhindern aus medizinischer Sicht?
Man kann es nicht verhindern. Das fühlt sich vielleicht ein bisschen komisch an, weil man möchte alles richtig machen. Und das kann ich jetzt hier auch nochmal sagen. Du hast sehr wahrscheinlich alles richtig gemacht. Dinge passieren, wenn man jetzt mehrere Fehlgeburten hatte. Nach der Leitlinie sind es erst ab 3 Fehlgeburten. Das betrifft aber nur 2-3% aller Schwangeren übrigens. Also wirklich sehr selten, dass man mehrere Fehlgeburten hat, Aborte hat. Passiert mir auch manchmal, dass ich das andere Wort noch
gut
nutze.
Zu wissen.
Dann würde man einmal schauen, gibt es irgendwie genetische Veränderungen, gibt es Veränderungen der Gebärmutter, gibt es irgendwie Lifestyle-Veränderungen, die du betreiben kannst, kein Alkohol, kein Rauchen, gibt es irgendwie hormonelle Veränderungen, immunologische Veränderungen. Das wäre aber nicht nach einem Abort, sondern wirklich erst nach dem dritten.
Ja, bei uns, meine Gynäkologin hat dann nach dem zweiten Abort mit mir angefangen darüber zu sprechen, ob es vielleicht irgendwie an einer Gerinnungsstörung oder so lag.
Genau, das ist auch einer der Ursachen, die man abklären würde nach dem zweiten oder dritten Abort.
Was macht denn diese Gerinnungsstörung?
Die macht so eine Unterversorgung letzten Endes. Also dann hat man so eine Thromboseneigung, so kleine, nicht, dass du eine Unterschenkelthrombose unbedingt bekommst, aber so kleine Gefäße, die wichtig sind im Mutterkuchen, können sich vielleicht nicht gut ausbilden. Und da kann man dann auch in einer künftigen Schwangerschaft mit Medikamenten wirksam sein.
Guck mal, wir reden jetzt gerade wieder viel über den Körper der Schwangeren und was das mit der Schwangeren macht. Und das ist zum Beispiel was, was ich als Partner schwierig fand, weil das fühle ich ja alles nicht. Ne? Darum möchte ich wirklich an dieser Stelle nochmal über die Partnersicht sprechen, weil ich glaube, auch das ist wichtig. Es ist eine komische Trauer, fand ich, weil man verliert was ich aber ja noch nie besessen habe, das ist komisch, dann spüre ich es auch im Gegensatz zu meiner Partnerin, spüre ich das körperlich nicht. Also es ist eine Sache, die eigentlich nur in meinem Kopf stattfindet. Und es ist auch, also für mich schwer gewesen, den jeweils anderen zu verstehen, weil Lucy, du hast gesagt, du hast viel geweint. Hm. Das ist wahrscheinlich für Chris, dein Mann, auch nicht leicht gewesen, damit umzugehen.
Nee, das war auch komisch für den, also weil der halt weiter weg war, ne? Also von dieser ganzen Thematik und der eher schneller die Kurve bekommen hat und gesagt hat, ja gut, jetzt geht's weiter, dann probieren wir es halt nochmal. So. Ja klar, der musste das ja auch körperlich nicht durchmachen.
Es ist also viel abstrakter für die Partner und Partnerinnen, die das nicht erleben, sondern nur passiv.
Genau, wir hatten ja schon in den ersten Folgen darüber gesprochen, wie schnell der Körper sich umstellt. Also, du bist ja schwanger. Du bist ja hormonell anders drauf. Also es
dein
hat
ganzer
sich ja,
Körper ändert
der Marathon,
sich, ja.
Ne? Du hast dich ja auf den Weg gemacht, den Marathon zu laufen.
Ja.
So, und das alles endet ja auch, ja, abrupt nicht, aber es läuft eher so aus und dann muss sich der Körper wieder umstellen und das alles fehlt dem Partner oder auch die Partnerin, die nicht schwanger ist. Und das macht irgendwie, das hat Potenzial, so ein bisschen so einen Graben aufzumachen, dass du unterschiedlich weit bist bei deiner Trauerverarbeitung.
Ich fand nochmal ganz interessant, zum einen von dir, Tim, der Aspekt, man verliert etwas, was man gar nicht hatte. Weil am Ende hatte man ja so ein paar Ideen im Kopf, die beide verlieren, ne? Und das fühlt sich für dich etwas abstrakter an, weil dein Körper sich dazu nicht verändert hat.
Die Vorstellung von der Zukunft, die verliert man, ja.
Sie hatten ja beide eigentlich dann, ne?
Das stimmt. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man in der Phase viel miteinander redet, wenn man in einer Beziehung ist, weil auch die Trauerphase bei Sarah hat deutlich länger gedauert. Und dann ist es wichtig, dass man zum einen als Partner ein Verständnis für die Schwangere hat, die es dann eben nicht mehr ist und da vielleicht auch länger braucht, um das zu verarbeiten. Aber gleichzeitig möchte ich jetzt so als Partner auch nochmal sagen, auch das Verständnis andersrum ist wichtig, dass es sich für uns Partner eben auch anders anfühlt und dass wir vielleicht mit der Trauerphase anders umgehen. So, auch das ist wichtig, es ist keine Einbahnstraße.
Aber warst du auch traurig?
Ich war extrem traurig, doch, auf jeden Fall, weil es eben auch so unerwartet kam und weil das so fies war, weil es war so, ey, wir haben hier die Bilderbuch-Zukunft vor uns und es hat doch schon geklappt und so, unsere Körper können das doch eigentlich, wir passen doch super zusammen. Und dann wurde das alles irgendwie mit einem Mal so, zack, hat sich in Luft aufgelöst. Also ich war extrem traurig. Ich war dann auch irgendwann sauer auf wen oder was auch immer. Aber ich habe dann auch schnell, also ich will nicht sagen schnell, das hat viele Wochen gedauert, aber eben schneller als Sarah so einen Punkt gefunden, ähnlich wie dein Mann auch, zu sagen, okay, das war jetzt so, das ist doof und jetzt gucken wir nach vorne, weil, naja, wir wollten ja weiterhin Eltern werden und jetzt lass es uns doch weiter versuchen. Und bei uns hat ja dann das auch alles wirklich ein sehr, sehr gutes Ende genommen. Und jetzt atme ich einmal kurz durch. Wir sprechen nämlich über Trauer und haben jetzt festgestellt, also man muss jedem auch seine Trauer, also jeder hat ein Recht auf Trauer, aber trotzdem gibt es ja auch sicher so eine Trauer, die dann zu lang anhält, wo man sagt, da ist es pathologisch und da muss man vielleicht dann sich wirklich mal beraten lassen. Gibt es sowas?
Die pathologische Trauer wurde definiert, damit man gucken kann, ab wann kann ich mich dann eigentlich behandeln lassen. Das ist ziemlich neu und die wurde festgesetzt auf 12 Monate, diese Zeit. Und ich persönlich und jetzt auch aufgrund meiner Ausbildung glaube, dass das vielleicht ein bisschen eine fiktive Zahl ist, damit man eben sich behandeln lassen kann. Dann
damit die Krankenkasse
es bezahlt,
einen Schlüssel hat,
ja, genau, um damit der Schlüssel dazu existiert. Ja. Und in Wahrheit ist es ja so, dass ja Liebe auch nie aufhört. Und die Frage ist, hört die Trauer irgendwie auf oder verändert sie sich einfach und ist ein Teil von dir geworden? Und ich merke, wenn Patientinnen durch die Tür kommen zum Ultraschall, merke ich es fast allen an, ob sie mal was erlebt haben oder nicht, weil man irgendwie ein neuer Mensch geworden ist danach. Und manchmal hat man Sehnsucht nach diesem Menschen, der man davor war. So eine schöne Naivität, die man so hatte, die man sich auch bitter erhält, wenn nichts passiert ist. Das ist so schön, dass man einfach so wie du auch gesagt hattest, Tim, als danach dann die Schwangerschaft kam, wart ihr schon deutlich angespannter. Geht's jetzt gut oder nicht?
Zu Beginn hat sich die Anspannung gelegt.
Mhm. Und ich glaube, das kann man so nicht verhindern, weil man eben was sehr Schlimmes erlebt hat und dann einfach eben ein anderer Mensch geworden ist dadurch.
Aber hat denn so ein Abort einen Einfluss auf die Schwangerschaften danach? Also körperlich?
Hat keinen Einfluss,
gesehen?
Eigentlich nicht. Im Grunde hängt es ein bisschen damit zusammen, wie häufig man das hatte und ob man jetzt Operationen an der Gebärmutter hatte. Du kannst aber davon ausgehen, dass wenn du einen Abort hattest, es überhaupt gar keine Konsequenz für die nächste Schwangerschaft hat. Körperlich.
Gut, dass du das sagst, weil uns hat das wirklich geholfen, danach dann nochmal schwanger zu werden. Aber was am allermeisten geholfen hat, darum will ich das so gegen Ende der Folge auch nochmal da lassen, das Miteinander reden. Auch dafür gibt es ja Hilfsangebote, Manu, oder?
Genau, wenn du jetzt nämlich merkst, ich weiß gar nicht, mit wem ich genau darüber reden kann und vielleicht möchte ich auch mit Betroffenen darüber reden, haben wir ja eine Liste aufgestellt mit Unterstützungsangeboten auf ndr.de/tatsächlich-schwanger und tatsächlich mit AE. Es gibt in jeder größeren Stadt Selbsthilfegruppen, wo Betroffene sich miteinander treffen, wo du vielleicht auch einen guten Anschluss finden kannst.
Und ich habe mich für die Folge auch nochmal mit einer Expertin unterhalten, mit Verescha Blümeke. Die ist gelernte Hebamme und arbeitet jetzt aber als Traumatherapeutin rund um das Thema Schwangerschaft und Geburt, eben auch Fehlgeburt. Und die meinte übrigens auch, was sie ihren Klientinnen immer rät, krank schreiben. Also nach einer Fehlgeburt, nach einem Abort darf man sich diese Zeit ruhig nehmen und wenn das geht, dann eben krank schreiben. Und bei einer Folgeschwangerschaft auch in diesen ersten 12 Wochen, wo man eben dieses Erlebnis schon mal hatte, wo es eben kritisch ist, auch sehr auf sich zu achten, also auf diese Stimmung auch zu achten, weil vielleicht ist es dann die 8. Woche und du denkst, hey, was ist mit dir los? Und dann kannst du dich vielleicht daran erinnern, ja, das war damals in der 8. Woche. Und Verescha Blümeke leitet auch so Gruppentreffen rund um das Thema Aborte. Und da hat sie diesen Gedanken für uns.
Also ein großer von den Frauen gesuchter Effekt ist der Austausch zu Menschen, die was Ähnliches erlebt haben. Dieses sich verstanden fühlen, kein Tabu brechen müssen, nicht auch noch Rücksicht nehmen, dass die andere vielleicht geschockt wird oder Angst hat, sondern dass da einfach Platz ist für das, was man erlebt hat, auch mitteilen zu dürfen und auszutauschen und andere zu erleben, denen es ähnlich geht.
Und das schweißt dann ja auch zusammen, kann ich mir gut vorstellen.
Eine Frau, die auch sehr offen über diese Trauer und ihre Aborte spricht, ist Influencerin Anna Adamian. Sie war auch bei den Kollegen von der NDR Talkshow Dieb und Deutlich. Die Folge, die haben wir euch in den Shownotes verlinkt. Und für unseren Podcast haben wir aber mit ihr über dieses Thema nochmal extra gesprochen. Und sie hat eine ganz interessante Perspektive mitgebracht. Nämlich, vielleicht ist man ja gar nicht selbst betroffen, aber im Freundeskreis kommt das Thema irgendwie auf. Da war Anna auch nochmal ganz ehrlich und hat auf den Punkt gebracht, was so ungefragte Ratschläge angeht.
Man will nicht direkt nach einer Fehlgeburt hören, was die Nachbarin genommen hat, damit es wieder geklappt hat oder keine Ahnung. Wenn man nach einem Tipp gefragt wird, natürlich, aber meistens ist Zuhören eigentlich, finde ich, viel mehr der Schlüssel zu allem und einfach ein, hey, ich bin für dich da, wenn du reden möchtest, ich höre dir zu oder möchtest du heute was unternehmen, möchtest du Ablenkung, also wirklich so gezielt zu fragen, was die Person, die das gerade erlebt, denn möchte. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man vor allem, auch wenn man es selber noch nicht erlebt hat, offen dafür ist, was die Person, die es erlebt hat, auch erzählt und nicht irgendwie gegenredet, weil man in irgendwelchen Formaten, Serien oder irgendwas was gesehen hat, sondern einfach auch diesen Glauben und Respekt in dem Moment schenkt.
Ja, zuhören und einfach für die Person da sein, die es in dem Augenblick betrifft, das kann ich nur bestätigen, das tut sehr gut. Eine Sache, die ich vorhin ja schon angesprochen habe, ist beim Thema Abort ja dieses ungeschriebene Gesetz mit diesen 12 Wochen, dass viele eben erst dann sagen, dass sie schwanger sind, weil danach die Wahrscheinlichkeit für einen Abort sinkt. Anna hat ihre Schwangerschaften allerdings schon vor der 12. Woche auf Instagram mit allen geteilt und eben auch die Nachricht vom Abort. Das fanden, gelinde gesagt, aber nicht alle Follower so gut. Und Deshalb hat sie wirklich den Wunsch nach mehr Toleranz, dass wir es akzeptieren, egal wie wir es machen, als Paar, als Solomoms, wie auch immer, ob wir es früh sagen oder spät sagen.
Wenn andere es nicht erzählen, das wird immer akzeptiert. Da wird nicht einmal gesagt, aber warum hast du nicht eher und das erzählt man doch eher und ne, ich hätte mich auch gerne früher mit dir gefreut, warum hast du nichts gesagt oder was weiß ich. Das wird nicht gesagt. Aber sobald man sich dazu entscheidet, das früh zu erzählen, kommen diese ganzen Aberglauben, die einfach diese Freude auch total versauen und man löst damit so viel Ängste aus und das sind sich die meisten gar nicht bewusst.
Ja, mit Aberglauben meint sie übrigens so Sätze wie, ja, wenn du das so früh sagst, ne, dann passiert bestimmt noch was, also solche Sachen. Alles in allem halt wirklich einfach ein schwieriges Thema, wo irgendwie viele Meinungen zusammenkommen, genau, die man dann jonglieren muss. Vielen Dank an Anna Adamian, dass sie uns das so offen erzählt hat. Und interessant, weil wir haben es zum Beispiel anders gemacht als sie. Also wir haben uns wirklich an dieses ungeschriebene Gesetz gehalten und wirklich 12 Wochen abgewartet, bevor wir das allen erzählt haben. Davor haben wir das in einem kleinen Kreis erzählt, unseren Eltern, ganz, ganz engen Freunden, von denen wir gesagt haben, okay, wenn es nicht funktioniert und es hat ja dann eben auch einmal nicht funktioniert, dann freuen wir uns auch, wenn die dann für uns da sind, wenn wir mit denen drüber sprechen können. Aber es gibt ja ganz viele Leute, mit den wollten wir vielleicht dann nicht drüber sprechen und den haben wir es dann auch wirklich erst nach der 12. Woche erzählt. Lucy, wie war das bei euch?
Bei der ersten Schwangerschaft, da haben wir gesagt, okay, man teilt seine Freude und dann ist es auch okay, sein Leid zu teilen. Also wir sind da voll rausgegangen in der 6., 7. Woche dann und haben gesagt, hey, wir bekommen ein Baby. Dann bei der 3. Schwangerschaft bei meinem Sohn, da war ich zurückhaltender. Da war das so prägend für mich mit diesen beiden Erfahrungen, mit diesen beiden Aborten, dass ich gesagt habe, oh ja, bin ja auch spät erst zur Frauenärztin gegangen und ich habe es dann, glaube ich, echt erst in der 11. oder 12. Woche erzählt. Ja, also nicht ganz 3 Monate ausgehalten, aber ich war viel, viel verschwiegener.
Warum eigentlich, habe ich mich so gerade so gefragt. Weißt du, hast du irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht, als du es die ersten Male so früh erzählt hast?
Ich glaube, um nicht wieder allen sagen zu müssen, dass es dann wieder nicht geklappt hat. Wisst ihr, man geht so raus, man erzählt es. Also ich kann das total gut nachvollziehen, diese Argumente dafür, dass man es erzählt, weil es toll ist zu teilen. Und ja, weil dann auch alle eben wissen, du warst schwanger und wenn es dann nicht geklappt hat, wissen auch alle Bescheid. Aber ich kann eben auch verstehen zu sagen, ich warte die 12 Wochen ab, weil ja beim 3. Mal war es dann ja so bei mir. Da will man dann, man kommt sich, wir hatten es ja auch schon, ich will es jetzt nicht alles wiederholen, aber man denkt, man hat was falsch gemacht.
Lucy, wenn ich jetzt das so höre, du hattest 2 Aborte und dann beim 3. hast du dich gar nicht getraut, das so zu erzählen, frage ich mich direkt, hätte ich, wenn ich deine Freundin wäre zu der Zeit, hätte ich da irgendwie was anders machen können, die ersten beiden Male, um dich da beim 3. Mal besser zu unterstützen in dieser Anfangszeit?
Nee, überhaupt nicht. Im Privaten habe ich auch super Hilfe bekommen. Aber das ist sowas ganz Eigenes. Also rückblickend hätte ich mir vielleicht noch früher professionelle Hilfe holen sollen. Ja. Also direkt nach dem 1. Abort.
Verstehe ich, ja.
Und damit sind wir am Ende einer sehr, sehr emotionalen Folge.
Ja, das stimmt.
Und ich merke das und das, da fühle ich mich jetzt irgendwie in meinen Alltag versetzt, wenn gerade so eine Stimmung ist, wo man traurig ist oder so. Ist es denn für euch beide, die ihr betroffen seid? Das frage ich meine Patientinnen auch immer, ist es okay, jetzt hier ein Ende zu finden? Könnte man jetzt hier einfach so rausgehen oder braucht ihr noch irgendwas, um hier heute aus dieser Folge zu kommen, ihr beiden jetzt speziell als Betroffene?
Also ich fühle mich, gut wäre jetzt falsch gesagt, aber ich fühle mich okay und irgendwie auch gut abgeholt jetzt von dem, was wir besprochen haben.
Ich finde es total toll, dass wir dem Thema jetzt so viel Raum gegeben haben und ich glaube, es ist ganz gut, wenn wir gleich einmal das Fenster öffnen, hier nach der Aufnahme alle einmal frische Luft atmen.
Ja, das klingt gut. Vorher aber nochmal der Hinweis auf die nächste Folge. Da bereiten wir uns langsam auf die Geburt vor und klären die Frage, wie stelle ich mir meine Geburt vor und was kann ich eigentlich vorher entscheiden oder planen? Schreibt uns gern, was euch während der Schwangerschaft beschäftigt hat, was eure Themen waren oder noch sind und was euch vielleicht geholfen hat. Unsere Mail tatsächlichschwanger@ndr.de, tatsächlich mit AE. Und eine neue Folge gibt es wie immer donnerstags in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns und teilt uns fleißig.
Und wenn du am Ende dieser heutigen Folge merkst, oh krass, das belastet mich jetzt auch total, ich habe total viel Angst, dann darf diese Angst ihren Raum finden. Du darfst alles fühlen, was du möchtest, aber du darfst dich auch mutig fühlen. Es ist ganz bestimmt so, dass wenn du sowas mal erlebt hast, das nächste Mal wirklich alles gut sein wird. Und wenn du jetzt gerade schwanger bist, auch bei dir, sehr wahrscheinlich wird einfach wirklich alles gut sein.
So, und falls ihr jetzt das Gefühl habt, ihr wollt mal ein bisschen durchatmen, da haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Kommt von unseren Enjoy-Kolleginnen Anne und Steffi, und zwar der Podcast Flexikon. Das ist ein Laber-Podcast, aber mit Bildungsauftrag. Hallo Steffi.
Hallo Tim, Anne ist im Urlaub, das sage ich direkt. Ich wäre lieber mit ihr zusammengekommen, weil es ja auch unser gemeinsames Baby ist, das Flexikon.
Steffi, euer Podcast erscheint ja jeden zweiten Dienstag. Worüber sprecht ihr denn da eigentlich so genau?
Es geht bei uns um Lebensfragen, die in der Schule und später in der Ausbildung immer so ein bisschen hinten rüber gefallen sind, die aber doch, sagen wir immer mal, wieder auftauchen im Leben. Ich mache mal ein paar Beispiele, also ein bisschen kryptisch. Also zum Beispiel, wie gewinne ich jeden Streit?
Oh ja, das braucht man bei der Arbeit, ne?
Nicht nur bei der Arbeit. Ich finde, auch im familiären Kontext ist das eine Sache, die einen immer nach vorne bringt. Dann, wie kriege ich meine Körpergerüche in den Griff? Und auch das Thema Familie spielt hier und da tatsächlich eine Rolle. Zum Beispiel haben wir in einer Folge eine Frau da, die coacht mittlerweile vor allen Dingen Frauen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben.
Und diese Folge habe ich gehört und sie ist wirklich super. Denn Lena, die ihr interviewt habt, die hat mehrere Fehlgeburten gehabt, hat mittlerweile ein Happy End. Aber ich glaube, in der Phase, in der ihr mit Lena gesprochen habt, da gab es noch kein Happy End, ne?
Ich glaube, da war sie gerade schwanger, aber da konnte man nicht drüber reden.
Ja, okay. So. Aber es ist auf jeden Fall eine grandiose Folge, weil Lena einfach alles offenlegt, wie man sich fühlt, wie dieses Prozedere ist, und kann ich nur empfehlen.
Ich fasse das mal zusammen. Es gibt was, wenn ihr direkt jetzt hier noch an das Thema Schwangerschaft und Co. anknüpfen wollt.
Ja.
Aber es ist auch ganz gut, wenn man mal so eine Ablenkung von dem ganzen Thema haben möchte.
Zu finden in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und ich sag nochmal den Namen, Enjoy Flexikon heißt der Podcast.
Das wohl so korrekt, ne?
Tatsächlich schwanger ist ein Podcast von Enjoy, vom NDR. Gehostet von Lucy Kluth, Dr. Med Manuela Tavares de Sousa und Tim Winterscheid. Redaktion Isabel Scholz, Katharina Marenholz und Aline König. Redaktionelle Mitarbeit und Produktion Merle Hömberg und Lina Behling. Online-Redaktion Sabine Klein, Sabine Leipertz, Christina Maziewski und Stefanie Grossmann. Sound Dennis Terrei. Mehr Infos kriegt ihr auch auf ndr.de/tatsächlich schwanger.